Hast du gewusst, dass jeder Mensch im Schnitt 50 Gramm Zucker am Tag zu sich nimmt? Das sind 350 Gramm in der Woche. Ganz schön viel, nicht wahr? Diese Menge will Almdudler reduzieren, und zwar mit einem zuckerfreien Tag pro Woche. Klingt einfach? Ist es auch. Macht mit bei der Almdudler Hashtag Zuckerfrei-Freitags-Challenge. Jeder Freitag ist Zuckerfreitag. Almdudler ist seit 1957 alpenländisch-österreichisches Lebensgefühl in der Flasche. Österreichs beliebteste und bekannteste Limonade, ein hundertprozentiges Familienunternehmen mit Tradition und Herz, kurz ein echtes Original. Hinter der Marke steckt eine Liebesgeschichte. Der Vater des heutigen Eigentümers, Thomas Heribert Klein, hat 1957 seine Frau zur Hochzeit mit der neuen Almdudler Alpenkräuterlimonade überrascht und sie in der uns bekannten Flasche überreicht. Inzwischen hat diese Flasche Kultstatus. Erstmalig gibt es nun Almdudler zuckerfrei auch in dieser ikonischen 0,35 Liter Glas Mehrwegformflasche. Almdudler zuckerfrei in der nachhaltigen ikonischen Glas Mehrwegformflasche ist in der Gastronomie sowie im Lebensmittelhandel und C&C erhältlich.
Auch Gäste gehören ein bisschen erzogen, dass nicht alles selbstverständlich ist, weil ich kann nicht wenn um 17 Uhr Schalterschluss bei der Bank ist, noch 5 Minuten vorher hingehen und sagen, ich möchte jetzt noch ein Kreditberatungsgespräch. Dann sagen die, machen Sie Ihnen bitte einen Termin aus, zu einem Zeitpunkt, wo wir da sind, wo wir uns Zeit nehmen können dafür. Kann ich zum Friseur gehen, bevor die zusperren und sagen, ich möchte jetzt noch eine Dauerwelle haben oder Haar gefärbt oder Haar geschnitten, was auch immer. Das machen die auch nicht. Und es kann auch nicht selbstverständlich sein, dass Gäste, die einen Tisch reservieren, nehmen wir jetzt an 13 Uhr, eine Dreiviertelstunde später kommen und dann davon ausgehen, dass sie noch großes Menü essen dürfen. Weil dann ist natürlich der Nachmittag lang und für die Leute, die in der Gastronomie und in der Patisserie und in der Küche arbeiten, ist der Nachmittag gelaufen.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist wahrscheinlich die kulinarische Kämpfernatur Österreichs. Niemand hatte in seinen jungen Jahren so viel Wettbewerbslust im Blut wie er. Mit all seinen Trophäen hat er sich in den österreichischen Koch-Olymp katapultiert und gehört für viele zu den allerbesten seiner Zunft. Seit 2010 hält er das Küchenzepter im legendären Landhaus Bacher. 18,5 Punkte im Gourmillot, dort auch Koch des Jahres 2009, Nummer 6, der 100 Best Chefs Austria und. Ich freue mich wirklich sehr, ihn endlich als Gast hier begrüßen zu dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen in die Wachau, lieber Thomas Dorfer.
Danke, Lukas. Ich freue mich sehr, dass ich heute diese super Gelegenheit ausnützen darf und nach unseren technischen Problemen jetzt ganz am Anfang klappt ja auch ganz gut.
Du, wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten, glaube ich, gebraucht, um diese technischen Podcast in Anführungszeichen Probleme zu beheben. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu vielen anderen. Also ich finde, wir haben das ganz gut gemanagt. Es steht ja, unter einem guten Stern, dieser Podcast, würde ich sagen.
Ja, dann schauen wir mal, was draus wird.
Du, Thomas, ist es gut, dass ich dich jetzt auch mal ein bisschen länger am Apparat habe, weil ich wollte dich das immer schon mal fragen und jedes Mal, wenn wir uns irgendwie kurz gesprochen haben, habe ich es vergessen. Mir ist nämlich eins aufgefallen, und zwar, dass wenn du auf der Rolling Pin Convention kochst, früher hieß es ja Chef Days, die Chef Days sind jetzt Teil der Rolling Pin Convention, wie alle wissen. Erstens war bei dir der Zuschauersaal nicht nur bummvoll, sondern überbummvoll, und zweitens, und das ist vielleicht das Wichtigste und darauf zielt auch meine Frage ab, es waren ganz viele junge Menschen, die den Saal demonstrativ für deine Show gestürmt haben. Warum ist es so?
Du, ich kann mir das auch nicht so erklären. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich als Gast dabei sein darf und wenn wir auf der Bühne das herzeigen können, was wir bei uns im Betrieb machen oder was uns auch in der Küche bewegt, woran wir arbeiten. Ich habe ein super Team, das ist einmal auch immer sehr wichtig, die auch total da wichtig dabei sind bei der Entwicklung für diese Gerichte und jetzt für die nächste Convention. Da sind wir jetzt auch wieder in einer großen Planung, was wir Neues machen. Das soll immer auch ein bisschen ja auch für uns visionär sein, dass wir uns weiterentwickeln können und nicht nur Sachen machen, die wir schon ja seit 2 oder 3 Jahren machen, sondern es soll auch für uns, es ist auch für uns immer ein großer Ansporn, da was Neues zu bringen. Und mir ist halt auch immer sehr wichtig, dass man die Leute auch ein bisschen mitnehmen kann. Also das heißt, mit Emotion, mit Sympathie, das ist auch ganz wichtig. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Typ, der unglaublich polarisiert, aber ich denke, dass, und so handhabe ich das auch mit meinen Mitarbeitern in der Küche, wir haben alle ein super Verhältnis miteinander, auch wenn alle mit mir per Sie sind.
Das ist natürlich ist das, auch. Ist das Absicht? Ist das von dir so gewollt?
Ja, ich denke mir halt, weißt du, ich bin jetzt 20 Jahre im Landhaus Bacher. Und also heuer im September sind es dann ganz genau 20 Jahre. Und das ist wirklich eine lange Zeit. Und wie ich angefangen habe, da waren die Mitarbeiter in der Küche, da waren wir alle gleich alt. Also da waren wir alle so 25, 26. Und da duzt man sich und das ist ganz klar. Und irgendwie wird man einfach älter. Und die Mitarbeiter bleiben aber eigentlich immer so jung. Also die wechseln ja natürlich und da kommen wieder junge nach, die man motiviert und die man mit denen man super was machen kann. Und am Anfang war ich mal der Freund der Tochter des Hauses, dann war ich irgendwann einmal der Sous-Chef, dann war ich irgendwann einmal der Junior-Chef und dann irgendwann wirst du einfach dann zum Chef und dann ergibt sich das einfach, dass auch junge Leute einfach dich mit sie ansprechen und das heißt aber nicht, dass ich jetzt an, wie soll ich das ganz gut erklären, dass das jetzt dann auch so strikt gehandhabt wird. Wir haben trotzdem einen Spaß und ob das mit sie oder mit du ist, also das spielt ja keine große Rolle.
Also ich habe ja auch eine kleine Vermutung, warum das so ist, dass da so viele Junge plötzlich dann den Saal stürmen. Du giltst ja unter vielen jüngeren Köchen als begnadeter Ausbildner.
Ja, das freut mich auch so zu hören, weil mir das auch immer ganz wichtig war, dass man den jungen Leuten so die Leidenschaft mitgibt. Und ich zwinge auch niemanden zu einem Wettbewerb. Für das ist ja auch nicht jeder gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber wenn jemand sich dazu entschließt, dann hat er meine vollste Unterstützung. Das ist ganz wichtig für mich, dass er dann einfach alles, was er braucht, dann auch dafür kriegt. Und so wie mit dem Julian Hofbauer, der jetzt junger Wilder geworden ist beim letzten Mal, dem habe ich lustigerweise ein Jahr davor habe ich schon gesagt, du Julian, das wäre eigentlich was für dich, der Wettbewerb. Er ist ja ein cooler Typ, super gut ausgebildet, auch ein sehr sympathischer Bursch. Und dann hat er aber damals, und so intelligent war er, hat er gesagt, er glaubt, dass er noch nicht so weit ist. Dann habe ich gesagt, Julian, wenn es dann soweit ist, wenn du dich bereit fühlst, dann sagst du mir es einfach. Und dann war es wirklich so, dann ist ein Jahr vergangen, mit allen Schwierigkeiten, die Pandemie natürlich mit sich gebracht hat, mit viel Arbeit und auch mit viel Stillstand. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Chef, jetzt wäre es eigentlich soweit. Er würde sich jetzt drüber getrauen und dann habe ich gesagt, passt, du kriegst meine volle Unterstützung und alles, was du brauchst, zu jeder Zeit und ich habe immer gesagt, aber es kann auch so sein, dass es nicht ganz einfach wird, weil du wirst von mir und der Manuel, mein Sous-Chef, meine rechte Hand, der ja auch schon sehr lange bei uns ist, der selber Kochweltmeister geworden ist, wir werden dich nicht schonen. Also du wirst sehr wenig Lob kriegen für das, was du magst. Wir werden dich halt immer darauf aufmerksam machen, was uns auffällt, was nicht so besonders gut ist. Also es nutzt nichts, wenn ich da immer auf die Schulter klopfe und dir sage, wie toll das dir schon ist, was du da magst. Im Gegenteil. Und dann mit dem hat er sich natürlich dann gut auseinandersetzen können. Wir haben ihm sehr viele Ratschläge gegeben. Der wichtigste Ratschlag von mir war aber immer, er muss sein Ding machen. Er kann sich viele Meinungen anhören und im Endeffekt muss er dann trotzdem sein Ding machen, weil den Wettbewerb mache nicht ich oder sonst jemand anderes. Aber viele Meinungen sich zu holen, ist natürlich schon sehr wichtig, weil ab und zu hat man dann so ein Weg, den man sich einfach einbildet, den muss man gehen und das muss auch so sein, dass man einfach ein bisschen links und rechts verliert. Und
andererseits, zu viele Meinungen können auch nicht sinnvoll sein, oder?
Das ist schon richtig. Wir haben das natürlich schon bei uns ein bisschen, das hat sich dann nur bei uns in der Küche abgespielt und okay. Dann hat ja. man natürlich ja. schon Meinungen geholt, auch von der Präsentation. Dann, ich habe Ihnen einmal gesagt, jetzt tust du einmal zwei Tage dich gar nicht mit dem Wettbewerb auseinandersetzen, damit du wieder mal einen freien Kopf kriegst, damit man dann wieder andere Perspektive auf das hinbekommt. Und das zum einen, also die jungen Wilden, und wenn man in die Historie zurückschaut, da waren ja wirklich ganz viele junge Wilde, die bei uns gearbeitet oder bei mir gearbeitet haben, die da mitgemacht haben und auch gewonnen haben, ob das der Nera Michi war, der einer von den ersten war, Stefan Czar, Christian Singer und noch eine Anzahl an weiteren. Und bei den Leaders ist mir das natürlich auch immer ganz wichtig, dass unsere Leute auch da Chancen haben und dass da auch sie in den Mittelpunkt gerückt werden können. Weil ich bin immer nur so gut wie meine Mitarbeiter.
Du hast ja auch vor kurzem mal in einer Regionalzeitung gesagt, wer selbst nicht ausbildet, darf nicht klagen, dass es zu wenig Fachpersonal gibt. Also diese Ausbildung, dieser Wissenstransfer ist schon auch, ein bisschen kitschig formuliert, eine Herzensangelegenheit offenbar.
Ja, weil ich zum einen ja auch aus einer ganz klassischen Kochlehre komme und auch weiß, wie wichtig das ist. Also ich habe in meinem Lehrbetrieb, das war die damals als alte Post in Bad Kleinkirchen geheißen, mittlerweile heißt Post in Bad Kleinkirchen der Familie Ronacher.
In Kärnten, richtig?
In Kärnten, ja.
Du bist ja gebürtiger Kärntner.
Ich bin ein gebürtiger Trautaler. Ja. Und ich habe da eine Lehre gemacht, so wie es eigentlich auch, wie so klassisch war. Im ersten Jahr ganz viel Frühstücksdienst, mit Nachmittagsdienst, mit ganz viel Vorbereitungsarbeiten, Fruchtsalat schneiden, Wurstplatten schneiden. Also ganz eine klassische Ausbildung, aber auch eine sehr wichtige Ausbildung in der österreichischen Küche. Es liegt natürlich jetzt wirklich schon lang zurück, aber ich habe mich halt auch immer mit diesen ganzen klassischen Garnituren beschäftigt, Kartoffelbeilagen. Das hat man vielleicht damals noch ein bisschen mehr gemacht. Oder gibt es eigentlich vielleicht heutzutage auch immer noch in den Hotelbetrieben Pommes Williams, also diese Birnenkartoffeln und so weiter und so fort. Aber wie macht man einen richtig guten Kartoffelteig? Wie macht man die Chefsmasse, eine Mayonnaise? Und das sind Sachen, die man einfach in einer Lehre auch mitbekommt. Ich habe Pasteten gelernt, Terrinen etc., Galantinen, also natürlich die ganze klassische Schiene. Und wenn man jetzt nicht anfängt, wieder sich damit zu beschäftigen und den jungen Leuten das mitzubringen, dann geht dieses Handwerk ja irgendwo auch ein bisschen verloren. Zum einen, es gibt eh schon viel zu wenig Mitarbeiter in den Betrieben, und wenn sie dann natürlich noch schlecht ausgebildet sind, das ist ja kein Vorteil. Und wir haben jetzt bei uns im Betrieb momentan insgesamt 7 Lehrlinge, davon 4 in der Küche. Und wir kriegen heuer im Sommer, wenn es klappt, also ein Mädel haben wir schon fix, die bei uns dann anfängt und auch eine Doppellehre wieder macht. Und letzte Woche haben wir noch ein Vorstellungsgespräch von einem anderen jungen Mann gehabt, der auch gerne eine Lehre wieder machen will. Also es ist schon auch, die Möglichkeit gibt schon noch, Lehrlinge zu finden. Man muss es natürlich vielleicht auch ein bisschen offen kommunizieren und sich dann halt auch die Mühe machen, die Mühe, das klingt jetzt blöd, aber dass man halt den Lehrlingen auch was beibringt.
Ja, du hast es jetzt vorher ein wenig angesprochen. Die momentane Lehre, der momentane Lehrinhalt, wie siehst du die Entwicklung der Kochlehre? Findest du, ist sie heute schlechter als zu deiner Zeit? Hat die Klassik ein bisschen an Stellenwert verloren? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie siehst du das?
Ja, es ist halt so, ein guter Mittelweg wäre halt schon intelligent, dass eine gute Ausbildung, ob das die österreichische Küche, die uns natürlich betrifft, auch eine klassische Ausbildung in der französischen Küche auch ein bisschen, ist nicht ganz uninteressant, wenn man halt die Chance hat, das mitzubekommen. Das, was in den Berufsschulen unterrichtet wird, das wird ab und zu vielleicht ein bisschen schlecht geredet. Ich finde das gar nicht so, weil ich habe einen sehr guten Freund, der ist Berufsschullehrer in Geras und die bemühen sich alle schon sehr um die Lehrlinge. Es muss aber auch von den jungen Leuten auch was zurückkommen. weil...
Kommt weniger zurück, hast du das Gefühl mittlerweile von den Jungen als früher?
Ja, es sind halt einfach die Einstellung vielleicht zum Beruf. Es gibt auch viel zu wenig Lehrlinge, es finden viele Kurse gar nicht statt. Es muss ein bisschen immer verschoben werden, weil einfach nicht mehr so viele Lehrlinge da sind. Die guten Betriebe haben irgendwann einmal wirklich aufgehört, auch noch wirklich auszubilden. Das war früher schon so, dass aus den guten Betrieben, die großen Hotels, ob das in Kärnten war, da war halt dann vom Ronacher waren immer gute Lehrlinge, vom Hochschober, vom Warmbader Hof und von den anderen großen Hotels. Wenn du gewusst hast, okay, der kommt von dem Betrieb, dann war das ein Lehrling, der in der Berufsschule ein gutes Zeugnis gekriegt hat. Mhm. Der hat einen Ehrgeiz gehabt und das fehlt vielleicht ab und zu ein bisschen bei jungen Leuten, auch nur ein paar Ziele zu haben. Und ja, wie gesagt, dieses Work-Life-Balance ist ja eh omnipräsent.
Ich wollte gerade fragen, warum glaubst du, ist das so?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass natürlich viele junge Leute am Wochenende natürlich das am Wochenende arbeiten vielleicht gar nicht mehr so als wichtig sehen. Die wollen lieber frei haben, wollen dann lieber am Wochenende irgendwo hingehen, in die Disco, wollen irgendwo hinausgehen. Aber wenn keiner mehr am Wochenende arbeitet, dann wird es irgendwann auch kein Disco mehr geben. Mhm. Wenn keiner mehr arbeiten will, du kannst da dann irgendwo in Pizza essen gehen oder sonst irgendwas.
Ja.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, also ich weiß nicht, woran das liegt. Da ja. Gibt es auch viele gescheite Leute, die sich da den Kopf drüber zerbrechen.
Ja, also der Heinz Reitbauer Senior hat ja vor kurzem gesagt, man soll die Wochenendpreise in der Gastro 15% erhöhen und das einfach den Gästen verrechnen, beziehungsweise den Mitarbeitern dann als Lohnaufschlag draufgeben.
Ja, wenn du das, dann müssten das aber zu 100% der Betriebe in Österreich machen, dann kann das eventuell vielleicht funktionieren, weil wenn das ein Betrieb macht, und die Situation ist ja momentan eh nicht ganz so einfach, wo eh alles teurer werden muss, aufgrund von diesen ganzen Umständen, die uns gerade betreffen, dann werden auch Konsumenten irgendwann einmal sagen, na gut, da brauchst du nicht hingehen, weil da kostet am Wochenende um 15% mehr. Ja. Da gehen wir lieber dahin, wo es ein bisschen weniger kostet. Also das ist ganz ein schwieriges Thema. Wenn, dann muss das zu 100% entweder geregelt sein, dass alle sagen, okay, da machen alle mit und sonst sehe ich es schon ganz schwierig. Aber natürlich, das wäre ja eine Möglichkeit.
Ja. Aber sprechen wir ein bisschen auch über deine Anfänge. Ich glaube, mich zu erinnern, dass bei dir so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dein Halbbruder war, der Koch war. Du kommst ja eigentlich nicht wirklich aus einer Gastronomiefamilie.
Nein, gar nicht. Also mein Vater, wobei er war schon gelernter Bäcker und Konditor, das zum einen, war dann aber bei der ÖBB und meine Mutter war Hausfrau und hat als Köchin gearbeitet. Bevor sie halt dann uns Kinder gehabt hat, hat sie halt in diversen Betrieben gearbeitet. Und wie es halt vielleicht früher noch ein bisschen mehr war und jetzt vielleicht auch wieder mehr gekommen ist aufgrund der Pandemie, wo die Leute nicht so viel aus dem Haus gehen konnten, bei uns wurde sowieso immer sehr viel daheim gekocht. Das heißt, wir haben im Keller einen kleinen Räucherschrank gehabt, wir haben von der Tante ein halbes Schwein gekriegt, die hat nämlich einen Bergbauernhof gehabt und dann haben wir selber Speck gemacht, selber Würstel gemacht und mein Papa hat einen Blätterteig selber gemacht zu Hause, weil er halt natürlich gelernter Bäcker und Konditor war, ist ihm das leicht von der Hand gegangen. Das Brot wurde daheim selber gemacht und wir haben einen Garten noch dabei gehabt, wo wir frisches Gemüse eben täglich aus dem Garten holen konnten. Es wurde viel eingelegt, ob das dann die Senfgurken waren oder Zucchini oder sonst irgendwas. Und das war schon auch immer ein bisschen prägend, weil wir einfach immer sehr gut gegessen haben. Ja. Und dann hat mein Halbbruder, der 12 Jahre älter ist wie ich, dann noch eine Kochlehre begonnen. Und der war natürlich mein erstes großes Vorbild. Und ich wollte mit 6 Jahren einfach Koch werden. Ich hätte mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen können, außer diesen Beruf zu lernen.
Mit 6?
Mit 6, ja.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und was war das? Was hat da bei dir so Eindruck gemacht bei deinem Bruder? Ist der irgendwie dann, weiß ich nicht, am Wochenende nach Hause gekommen und hat megamäßig aufgekocht? Oder
wie kann man das gar nicht. Er war ein bisschen so ein Disco-Gänger dann, der ist dann nicht viel daheim gewesen, aber mir hat es einfach auch getaugt, wenn ich ihn dann in seiner Kochuniform gesehen habe und das hat mich einfach beeindruckt und er hat dann ein bisschen erzählt, was sie halt gerade gemacht haben und dann habe ich gesagt, okay, das ist für mich alles Richtige, ich muss das machen. Ne? Ja. Und ich habe damit, und da gibt es noch eine ganz lustige Geschichte mit meiner Schwester, da waren wir dann noch, weiß nicht, da waren wir 4 oder 5, haben wir da einmal mal der Mama ihre ganze Küche auf den Kopf gestellt, keine Ahnung, so wie halt Kinder ab und zu irgendwie glauben, sie müssen jetzt irgendwas zaubern. Mhm. Da ist dann natürlich alles schiefgegangen. Wir wollten der Mama einen Kuchen backen und dann war halt das irgendwie eine Katastrophe.
Kann eigentlich froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist, bis auf einen Kuchen, der nicht sonderlich gut geschmeckt hat wahrscheinlich.
Ja, so war es dann, ja. Wir haben dann irgendwie, Gott sei Dank, die Mama war gerade nicht da und irgendwie haben wir nur die Kaffeemaschine am Elektroherd gestanden, den haben wir dann versucht, falsch einzuschalten und dann hat es einen Kurzschluss gegeben und irgendwie, dann konnte eh nichts mehr passieren. Ne?
Ja, aber... Sind wir froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist im Rückblick.
Ja.
Du hast dann deine Lehre gemacht in Bad Kleinkirchheim. Und was war denn da, hast du da schon so ein bisschen dieses Ziel gehabt in der Lehre, dass du dann ein bisschen in der Welt herumkommen willst auch, dass du vielleicht auch wirklich schon. So in die Spitzenküche gehen willst oder dein eigenes Restaurant oder so, also hast du da eigentlich schon so ein bisschen diese Träume gehabt?
Ja, also wie gesagt, ich habe immer Ziele in meinem Leben gehabt. Also die Ziele waren immer auch so, dass sie auch möglich waren. Also das war zum einen einmal in der Lehre, ich wollte einmal die Lehrabschlussprüfung auf jeden Fall mit Auszeichnung bestehen. Das war mal für mich so ein Ziel. Mhm. Da war ich sehr ehrgeizig und auf das habe ich hingearbeitet. Dann wollte ich...
Streber,
vielleicht auch das, halt im Beruf schauen, in der Schule habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ich habe ja dann nach der dritten Klasse im Gymnasium, weil ich mir ein bisschen schwer getan habe, das Gymnasium abgebrochen und bin dann wieder zurück in die Hauptschule, weil ich mir gesagt habe, ich will Koch werden, warum muss ich mich dann in der Schule quälen? Mhm. Also, und dann war das halt so, ich wollte dann bei den Kochwettbewerben mitmachen, im dritten Lehrjahr und das war auch ein ganz großes Ziel und ich wollte unbedingt nach dem Kärntner Landeslehrlingswettbewerb, da haben sich dann die besten 5 eben qualifiziert für die Bundesmeisterschaften und auch da wollte ich unbedingt dabei sein, habe das dann auch Gott sei Dank geschafft und habe damals den Hans-Peter Fink schon kennengelernt, der damals für die Steiermark gekocht hat und seitdem sind wir auch gute Freunde, sein Sohn hat auch bei uns seine Ausbildung gemacht und ja, das waren so immer die ersten Ziele für mich und dann war es natürlich so in meiner Lehre, der Chef, also der Schwiegersohn von der Frau Ronacher war zu dem Zeitpunkt ein Franzose und mein damaliger Küchenchef, der Otto Cavala, hat mal ein Praktikum dann in Frankreich gemacht und hat halt einige Dinge aus Frankreich dann mitgebracht, aus dem Elsass. Also, und das hat mich auch unglaublich fasziniert und dann habe ich mal gedacht, ich möchte unbedingt auch einmal ins Ausland, auf ein Schiff, damals war als Koch auf ein Schiff zu sein, ja wirklich nur wirklich große Ziele. Ich weiß nicht, wie das heute noch hieß, ob da junge Leute überhaupt noch so in diese Richtung streben. Mhm. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen, oder?
Ja, die Abenteuerlust, so wie ich's weiß und kenne, sind es halt schon so die jüngeren Abenteuerlustigen, denen gibt es schon weiterhin was. Experte bin ich jetzt für die Kreuzfahrtschiff Personalsuche auch nicht. Das ist zumindest mein Eindruck momentan.
Ja. Früher war ja so, jeder, der auf einem großen Schiff war und die Führungspositionen waren ja immer von Österreichern eigentlich zu einem großen Teil besetzt, hat schon sehr viele junge Österreicher gegeben, die auf ein Schiff gegangen sind. Ja. Also, das war schon richtig harte Arbeit. Gell? Also, das ist nicht so einfach. Ja, und ich habe dann halt auch, ich wollte mir, und das ist vielleicht ganz ein wichtiger Punkt, ich habe ja nicht gewusst, dass ich irgendwann einmal im Landhaus Bacher landen werde und eben da die Tochter heirate. Ich wollte mir einfach die besten Voraussetzungen schaffen, wirklich dann ein guter Küchenchef zu werden. Deswegen habe ich in Restaurants gearbeitet, in großen Hotels, Halbpensionen, Vollpensionen. Also ich habe eigentlich alles gewusst und habe dann halt meine Frau kennengelernt und bin dann vor 20 Jahren in die WHO gekommen.
Wir sprechen dann auch noch gleich darüber, auch über das, das Kennenlernen dann deiner späteren Ehefrau. Mir ist noch eine Anekdote eingefallen, die du mir vor ungefähr 1-2 Jahren mal erzählt hattest. Ich glaube, bevor du wirklich deine Lehre begonnen hattest, habe ich das richtig im Kopf, hat dich dein Bruder dann auf Saison mitgenommen, ich glaube in deinen Schulferien, und dir gesagt, ich nehme dich jetzt da mal mit, dann schaust da mal an, das wird das reinste Massaker sein und dann änderst hoffentlich deine Meinung.
Genau, so war das. Ja. Also ich war gerade, es war zwischen zwischen 8. und 9. Schulstufe, und da habe ich halt Sommerferien gehabt und dann, er hat in Tirol in Elmar in einem Hotel gearbeitet und hat gesagt, du kommst einmal 4 Wochen, weil, weißt du, ein paar Tage, das zahlt sich nicht aus, arbeite jetzt einmal 4 Wochen mit, dann siehst du einmal, ob dir das wirklich Spaß macht. Und er wollte ja wirklich nicht, dass ich Koch lerne, weil er halt selber gesehen hat, dass es nicht unbedingt ein familienfreundlicher Beruf ist. So hat er es halt für sich damals interpretiert. Dann hat er mir halt wirklich 4 Wochen richtig Gas geben. Wirklich. Er hat mich nicht geschont, weil ich sein kleiner Bruder war, sondern er hat mir richtig gezeigt, ich möchte euch jetzt gar nicht sagen, die negativen Seiten, weil es gibt in dem Beruf für mich eigentlich keine negativen Seiten. Es geht eher darum, was es heißt, auch eine Kochausbildung zu machen oder auch Koch zu sein. Mhm. Weil du musst dann auch bereit sein, dass du sagst, okay, ich arbeite am Abend und ich arbeite am Wochenende. Dass der Beruf ab und zu ein bisschen stressiger ist, weil kein Tag gleich ist, weil die Voraussetzungen immer ein bisschen anders sind. Flexibel muss in anderen Berufen genauso sein.
Ja, also ich wollte gerade sagen, das ist sicher keine Eigenheit des Kochberufs. Also es gibt es in vielen anderen Jobs genauso.
Und du musst auch in vielen anderen Berufen am Wochenende arbeiten oder auch am Abend. Also auch das kann keine Ausrede sein, dass die Gastronomie nicht attraktiv ist. Das, was sicher passiert ist, und das habe ich, das muss ich aber wirklich sagen, Gott sei Dank eigentlich nicht erlebt, ist, ich wurde nie schikaniert, ich wurde nie schlecht behandelt, egal wo ich war. In welchem Betrieb ich auch immer gearbeitet habe, ich habe immer tolle Küchenchefs gehabt, ich habe immer mit tollen Mitarbeitern oder mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Und da sind sicherlich in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ganz viele Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren. Und das hat vielleicht auch dem Ganzen ein bisschen einen negativen Beigeschmack mitgegeben, die Gastronomie. Da wird geschrien, du musst viele Stunden arbeiten. Klar ist das, was wir machen, ist es auch schon so, dass das nicht ab und zu sich in 6-8 Stunden pro Arbeitstag ausgeht, weil Gastronomie auch ein bisschen anders funktioniert. Vielleicht ist es auch jetzt gerade auch jetzt die Chance, weil es liegt auch schon auch ein bisschen am Gast. Es gehören auch Gäste ein bisschen, ohne dass ich das jetzt, dass man es bitte falsch versteht, auch Gäste gehören ein bisschen erzogen, dass nicht alles selbstverständlich ist, weil ich kann nicht wenn um 17 Uhr Schalterschluss bei der Bank ist, noch 5 Minuten vorher hingehen und sagen, ich möchte jetzt noch Kreditberatungsgespräch. Dann sagen die, machen Sie Ihnen bitte einen Termin aus, zu einem Zeitpunkt, wo wir da sind, wo wir uns Zeit nehmen können dafür. Kann ich zum Friseur gehen, bevor die zusperren und sagen, ich möchte jetzt noch geschwind eine Dauerwelle haben oder Haar gefärbt oder Haar geschnitten, was auch immer. Das machen die auch nicht. Und es kann auch nicht selbstverständlich sein, dass Gäste, die einen Tisch reservieren, nehmen wir jetzt an 13 Uhr, eine Dreiviertelstunde später kommen und dann davon ausgehen, dass sie noch großes Menü essen dürfen. Weil dann ist natürlich der Nachmittag lang und für die Leute, die in der Gastronomie und in der Patisserie und in der Küche arbeiten, ist der Nachmittag gelaufen. Ja. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach schon auch wichtig ist, dass da vielleicht auch Betriebe ein bisschen die Gäste darauf hinweisen, dass nicht alles immer möglich ist. Das war ja halt jahrelang und jahrzehntelang in der Gastronomie. Und es ist auch schön, dass wir unsere Gäste verwöhnen und dass wir ihnen gewisse Sachen ermöglichen, die sie daheim nicht haben und dass sie toll essen können, aber alles geht halt nicht mehr.
Also du sagst schon auch, um das System Gastronomie ein bisschen dahin zu bringen, dass es attraktiver wird, weil es lässt sich halt momentan nicht leugnen, dass ein eklatanter Fachkräftemangel herrscht. Also irgendwas muss man ja früher oder später tun. Da gehören deines Erachtens schon auch die Gäste dazu.
Ja, ich sehe das schon so. Also das heißt ja nicht, dass ich deswegen die Gäste nicht weiter verwöhne. Wir machen trotzdem alles möglich. Ja. Wir nehmen Rücksicht auf diverse Unverträglichkeiten, auf Spezialwünsche, auf Sonderwünsche. Wir sind ja in der Österreich ja sowieso mit unserer Gastfreundlichkeit, deswegen sind wir auch so bekannt und berühmt für unsere Gastronomie. Mhm. Aber es gehört auch ein bisschen her, dass die Gäste sich auch ein bisschen Rücksicht auf das nehmen, was wir für sie machen. Ja. Und das auch ein bisschen mehr wertschätzen.
Ja, ja. Du hast es eben angesprochen, diese Pünktlichkeitssache. Auch, glaube ich, ist nach Corona ein bisschen diese No-Show-Thematik vielleicht auch immer wichtiger geworden, oder? So, dass man die Gäste zusätzlich sensibilisiert. War jetzt auch in einem großen Medium wieder ein großer Bericht über dieses Thema.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache, ja, weil wenn dann Leute, wir haben das laufend, immer wieder große Gruppen, die reservieren, sind dann 4 Leute weniger und was, ein kleiner Anruf genügt ja. Es kann immer irgendwas passieren und das nimmt man ja auch niemanden übel. Nur man soll es halt vorher wissen und wir haben Gott sei Dank so viel Nachfrage für unsere Plätze im Restaurant, dass wir immer Wartelisten haben und wenn man es halt vorher, ein bisschen vorher weiß, dass einer sagt, wir sind statt 8 nur 4, dann ist es überhaupt kein Problem, dann wird der Tisch so organisiert, dass sie sich auch wohlfühlen und nicht zu viel davon auch der Tisch sitzen müssen. Mhm. Das ist einfach nur Ärger. Und wie gesagt, wir machen ja wirklich vieles möglich und nehmen auf das alles Rücksicht, aber eben die Gäste können auch ein bisschen in die Verantwortung genommen.
Ja, ja. Ich meine, immer wieder, es gibt ja Gastronomen, ich habe das Gefühl, in Deutschland mehr als in Österreich, die halt das ein bisschen so wie ein Theaterbesuch gestalten. Also es wird im Vornherein verbindlich gebucht, vielleicht auch abgebucht schon von der Kreditkarte und dann gibt es entweder eine Stornogebühr oder nicht einmal mehr eine Stornogebühr. Warum glaubst du, ist das in Österreich noch ein bisschen weniger der Fall als in Deutschland?
Puh, ja, das ist eine gute Frage. International ist es ja wirklich so üblich, dass du, wenn du einen Tisch reservierst, anzahlen musst mit Kreditkarte und das wird auch vorher schon abgebucht. Also in vielen, vielen Restaurants. Ich verstehe natürlich, dass viele Restaurants, die vielleicht wenige Sitzplätze haben, das auch so handhaben müssen, weil wenn du nur, keine Ahnung, 30 Sitzplätze im Restaurant hast und da kommen einmal 4 Leute weniger, dann sind das mehr als 10%.
Ja.
Das kann man sich, wenn man einen erfolgreichen Betrieb leiten will, einfach über kurz oder lang nicht leisten, jeden Tag immer 10% Verlust zu haben. Ja. Das ist ja nicht förderlich für das Ganze. Mhm. In Österreich ist halt der große Unterschied, den ich dazu sehe, in Österreich sind halt 90%, 95% der Betriebe in Familienhand. Das sind alles familiengeführte Betriebe, ob das die Restaurants oder Hotels sind. Und ist man vielleicht immer noch ein bisschen toleranter gewesen und hat gesagt, ach, österreichisch natürlich sowieso, ah, das geht schon, das machen wir schon irgendwie und ist ja nicht so wild und ist ja kein großes Problem. Aber natürlich, wenn sich das alles häuft, irgendwann muss man einmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist auch nicht ganz so leicht, das so umzusetzen.
Ja, ja. Ja, ja, es ist, es gibt viele, viele Pro und Kontras. Das Einzige, was schon auffällt, ist, dass die das mit diesen verbindlichen Reservationssystemen machen, eigentlich recht zufrieden sind und sagen, ja, es hat sich unter allen Aspekten gelohnt, dieses System einzuführen. Das finde ich recht interessant, einfach so als Beobachtung.
Das ist ja auch wunderbar so, gell? Und es gibt wirklich dann, je mehr Erfahrungen das es gibt und je mehr man sich dann mit den Kollegen unterhaltet, und dann werden wirklich viele mehr auch noch diesen Schritt machen und sagen, okay, wenn das bei dem so gut klappt, dann werden wir das auch machen. Und so kann es auch wirklich, wird es auch gut funktionieren. Und das braucht wahrscheinlich wie alles ein bisschen Zeit, weil alles, was man irgendwie ein bisschen gewohnt war, umzustellen, dauert immer ein bisschen. bei gewissen Betrieben und ich glaube schon, dass das schon gut ist. Wenn man, und wir tauschen uns ja auch sehr viel mit unseren Kollegen aus, ob das bei den schönen Restaurateurs sind oder über den Kochcampus und so weiter.
Ich würde dann auch noch gern auf die schönen Restaurateurs zu sprechen kommen. Würde aber davor gerne noch kurz wieder einen Blick zurück machen. Ich finde das eine der beeindruckendsten, wie soll man sagen, Anekdoten oder biografischer Anekdoten in deiner Laufbahn. Du warst mit 23, glaube ich, bereits Sous-Chef, damals im Hotel Rossbühl.
Rotflü, liebes Rotflü.
Rotflü, okay, Rotflü, ja. In Deutschland war das, ne?
Nein, das war in Österreich,
okay.
Am Haldensee.
Am Haldensee, okay.
Im Dannheimer Tal. Mhm. Und ich habe davor im Landhaus Bacher gearbeitet, das erste Mal, das war 96, 97. Bin dann 97 im Sommer eben nach Tirol, weil das wirklich ein toller Betrieb war mit unterschiedlichen Restauranttypen. Da hat es gegeben ein Grillrestaurant, dann für damalige Zeit, also Erlebnisrestaurant, das hat Via Mala geheißen, mit einem Wasserfall drinnen, also richtiges Entertainment. Dann hat es ein Gourmet-Restaurant dabei gegeben, das La Cascata hat das damals geheißen, und Halbpensionen.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich ein Haus, da muss ich auch hin. Jetzt habe ich Gourmet-Restaurant gemacht und jetzt möchte ich das sehen, weil das ist irgendwie so groß. Wenn man irgendwann mal Küchenchef ist, dann muss man das auch einmal gut organisieren können, wenn du jeden Tag 250 Frühstück hast und den Einkauf und die Menüplanung. Und dann habe ich da als Chef Gardemarché angefangen. Da war ich sehr jung, da war ich dann 22. Bin dann, habe eine Sommersaison gemacht, habe in der Zeit, es war natürlich alles vor meiner Frau, logisch, ein Mädel aus dem Allgäu kennengelernt, mit der ich dann liiert war. Ja. Und ich bin dann von dort weg in die Schweiz zu Roland Jöri, in Jöris Talbo in Champfer, das ist bei St. Moritz, war da auch ein Betrieb mit 18 Punkten und zuerst ein Stern, dann zwei Michelin-Sterne. Und da habe ich eine Wintersaison gemacht und ich war natürlich gerade die Beziehung gehabt, die hat gut funktioniert und wollte dann wieder zurück in dieses liebes Rotflü, weil eben da meine Beziehung auch gehabt habe mit dem Mädel und habe dann wieder als Chef Gardemarché angefangen und da hat es dann einen jungen Küchenchef auch gegeben, der in einem tollen Restaurant in Belgien gearbeitet hat, das war dann Michael Prater, Salzburger, und der war da der Küchenchef und der hat mich dann als junger Koch, weil er halt gesehen hat, okay, der hat schon ein bisschen Erfahrung, obwohl ich noch so jung war, und hat mich zum Sous-Chef gemacht. Und das habe ich dann insgesamt anderthalb Jahre lang gemacht. Und dann war ich dann 23 und dann habe ich zu mir gesagt, und wie, das war's jetzt. So
und Chef das, die Party. Und genau das, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber genau das ist ja genau das Interessante, auf das wollte ich dann auch hinaus. Ja. Da hattest du eigentlich sehr viel, um nicht zu sagen alles, was man sich als 23-jähriger Grünschnabel wünschen kann.
Super verdient.
Also unglaublich. Super, also unglaublich.
Geld verdient und
Standing gehabt. Genau, super Standing. Also alles Mögliche. Und trotzdem hast du dann gesagt, irgendwie, das ist es noch nicht wirklich.
Genau, nein, das war mir, ich hab gewusst, es gibt noch so viel anderes, was ich noch lernen kann und lernen will. Und was kommt denn danach, wenn du irgendwo einmal Sous-Chef bist? Entweder bleibst ganz lang in dem Betrieb und wirst dann Küchenchef in dem Betrieb, weil der Küchenchef dann aufhört und dann bist du natürlich der Nächste in der Reihe, der dann nachrückt. Mhm. Oder du wechselst irgendwo in einen Betrieb, der mindestens gleich gut ist, aber wahrscheinlich nicht viel besser, weil so viel Erfahrung hast du dann jetzt auch noch nicht. Mhm. Eher wahrscheinlich dann in einem Betrieb, wo der Aufwand ein bisschen kleiner ist, ein bisschen vielleicht ein kleinerer Betrieb mit weniger Restaurants. Das, was man sich dann auch zutraut. Aber für mich war das einfach der Punkt, ich kann nicht mit so jungen Jahren schon so eine hohe Position haben, weil man muss einfach viel mehr lernen noch davor.
Ja. Und hast dann, wenn man so will, einerseits einen Schritt zurück, andererseits auch einen Schritt nach vorne gemacht. Und zwar bist zu Klaus-Peter Lump.
Ganz genau.
Ins Bareis. Ins
Restaurant Bareis.
Legendäre. Damals, jetzt bin ich mir nicht sicher, hat es zu deiner Zeit schon die 3 Sterne gehabt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, mehr, nein, noch 2 Sterne. Ja. 2 Sterne damals, 18 Punkte im Gummio. Ich habe mich dann auch bei vielen anderen deutschen Kollegen beworben, die 3 Sterne gehabt haben oder 19 Punkte. Mhm. Aber mir war auch das Menschliche immer sehr wichtig und der Klaus-Peter Lump war wirklich im Nachhinein betrachtet ein Mentor für mich. Mhm. Vor allen Dingen, weil er eine, du redest jetzt gar nicht vom Kochen, weil er ist natürlich ein großartiger Koch, das ist ganz klar, über das braucht man nicht viel reden. Er hat 3 Sterne, er hat 19 Punkte mittlerweile seit vielen, vielen Jahren an der Spitze. Aber bei ihm war halt das Menschliche auch immer im Vordergrund und er hat nie ein lautes Wort von ihm gehört und außer einmal, da ist einmal was passiert und dann hat er sich nach dem Dienst entschuldigt. Mhm. Und das sind einfach so kleine Erlebnisse, die mich unglaublich geprägt haben, und das ist dann eigentlich das, was man noch viel mehr dann mitnimmt. Das Kochen, die Ausbildung auf der einen Seite, aber wenn man dann irgendwo selber sagt, okay, ich möchte auch einmal ein Küchenchef werden, zu dem die jungen Leute aufschauen, Respekt haben, aber trotzdem einen Spaß haben.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich das, was ich, wenn ich in die Küche gehe und wir haben einen Fernseher drinnen, wenn es notwendig ist, dann schauen wir halt uns ein Fußballmatch an. Mhm. Wir haben ein Radio mit einer eigenen Playlist, wo jeder seine Musik reinspielen kann und die ist kunterbunt. Wenn es Service ist, weiß jeder, jetzt ist Konzentration, aber sonst darf gelacht werden, es muss eine Gaudi sein, wir machen ein super Personalessen, wir setzen uns immer zusammen, auch das ist uns wichtig, dass sich jeder die Zeit zum Essen nimmt und nicht nur im Stehen isst. Also das sind so kleine Kleinigkeiten und dass man halt einfach einen Spaß an der Arbeit hat. Es nützt mir auch nichts, wenn einer rausgeht und ich bin sehr feinfühlig, muss ich auch dazu sagen. Dadurch, dass ich auch immer in der Küche bin, kriege ich sehr viel mit. Mhm. Und wenn es einer mal vielleicht nicht so gut geht, dann habe ich das ziemlich schnell heraus und auch der Manuel, meine rechte Hand, der ein ganz wichtiges Bindeglied in der Mitte drinnen ist, hat auch einen ganz großen Anteil an dem und ich möchte auch diese jungen Leute nachhaltig ein bisschen prägen, damit sie irgendwann einmal, wenn sie selber diese Verantwortung haben, einen Betrieb zu führen oder in einer Küche vorne ranzustehen, dass sie sagen, eigentlich, so wie es der Chef damals gemacht hat, also ich in dem Fall, das war eigentlich cool. Wir haben Gaudi gehabt, wir haben viel gearbeitet, wir haben einen Spaß gehabt und ich möchte es eigentlich genauso machen. Ja. Und dann habe ich eigentlich ganz viele Ziele erreicht, weil ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und unzählige Leute, die bei uns gearbeitet haben. Aber ich habe mit jedem irgendwie, wenn man sich trifft, und man trifft sich im Leben immer zweimal, das ist ein Spruch, auf den halte ich auch sehr viel, freue mich immer, wenn ich jeden Einzelnen wiedersehe.
Ja, ja. Vielleicht ist jetzt auch, glaube ich, der Moment, wo man aufs Landhaus Bacher zu sprechen kommen können. Ja. Ich glaube, wir sind ungefähr jetzt da angelangt. Wie war das dann? Weil du warst ja bereits dort, du hast es angesprochen, hast im Rahmen deiner Wanderjahre schon mal dort gearbeitet, hast dann auch, ich glaube, anlässlich des Österreich-Finales oder sowas, hast du ja dann, wurdest du von der Liesl Wagner-Bacher kontaktiert, also irgendwie sowas war, vielleicht kannst du das nochmal genau erzählen, dass man ein bisschen versteht, wie diese Geschichte mit dem Landhaus Bacher dann begonnen hat.
Also wie gesagt, 96, 97 das erste Mal hier im Landhaus, vielleicht auch eine kleine Geschichte an der Seite, die Tochter des Hauses hat mir damals schon sehr gut gefallen. Also die Susanne war damals schon, wirklich ist mir schon ins Auge gesprungen, aber ich habe ja auch als Kärntner natürlich ein bisschen geflirtet mit ihr. Und sie hat aber.
Für unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, das liegt den Kärntnern in Österreich, sagt man, ziemlich im Blut.
Ja, wir sind einfach so nah zu Italien, also da ist ja das Südländische, was da ein bisschen dazu kommt.
Muss so sein, ja.
Ja, nein, und dann auf jeden Fall. Sie hätte aber damals auch nichts mit der Mitarbeiter angefangen, war aber auch ganz okay und das hat auch so gepasst. Und wie gesagt, ich bin dann weg. Das eine haben wir kurz vorher schon besprochen, wie ich dann auch ins Bareis gekommen bin. Und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast. Die Kochwettbewerbe haben mich auch immer, also es war für mich immer eine große und eine schöne Herausforderung, sich mit anderen zu messen. Mhm. Die Lehrlingswettbewerbe auf der anderen Seite die zur Ausbildung dazugehören, aber dann halt auch die ganz großen Wettbewerbe, die ich eigentlich immer gerne machen wollte. Und das war halt in erster Linie dann in Deutschland der Grand Prix Culinaire Tétanger, von gleichnamigen oder Deitinger, wie man es dann auch richtig ausspricht, von diesem Champagnerhaus organisiert. Und das war in Deutschland eigentlich schon ein sehr wichtiger und von den Betrieben forcierter Wettbewerb. Und ich habe dann zum Herrn Lund gesagt, ich würde da gerne mitmachen. Und er hat gesagt, ja, wenn du das willst, dann mach das. Ich habe mich dort vorbereiten dürfen und habe dann, das war eigentlich wirklich spannend und eine Sensation eigentlich auch, ich war der einzige Österreicher im Finale und wir waren 8 Köche, die da gekocht haben. Und ich habe das Deutschlandfinale gewonnen als Österreicher. Mhm. Und ich war natürlich unglaublich stolz, das erreicht zu haben. Durfte dann auch Deutschland in Paris beim Weltfinale vertreten. Und diese Zeitungsartikel, die damals geschrieben wurden, in diversen regionalen Zeitschriften, die habe ich halt dann ein bisschen so ausgeschnitten und habe es ans Landhaus Bacher geschickt. Natürlich mit dem kleinen Hintergedanken, wenn ich irgendwann wieder mal zurück nach Österreich will, wäre doch super, wenn ich im Landhaus Bacher immer offene Türen hätte, weil mir hat es ja da sehr gut gefallen und die Arbeitskollegen damals, mit denen ich mich gut verstanden habe, habe ich gesagt, könnt ihr wieder mal zurückgehen. Ich möchte mir einfach diese Option offen lassen und habe den Kontakt auch sehr gepflegt. Zu meinen damaligen Ex-Chefs, zur Frau zur Liesl Wagner-Bacher und zum Herrn Wagner. Und habe dann, damals war Internet ja nicht eigentlich überhaupt noch kein Thema, das war 2001, habe dann einen Brief bekommen, handgeschrieben, mit den Glückwünschen zu diesem tollen Erfolg und sie freuen sich so, dass doch die ersten Schritte in der gehobenen Gastronomie, dass ich die doch im Landhaus Bacher gemacht habe und jetzt dieser tolle internationale Erfolg und sie freuen sich einfach sehr für mich. Und ich habe dann angerufen, also ich wollte mich dann bedanken und habe angerufen im Landhaus Bacher und habe an dem Tag, ich habe das eh schon ein paar Tage vor mir hergeschoben und irgendwie nicht so die Zeit gefunden, den richtigen Zeitpunkt zu finden, anzurufen und habe dann irgendwie so geschwind nach dem Mittagessen, kurz vorm Service, noch geschwind in der, wir haben also eine Telefonzelle im Personalbereich gehabt, im Barreis, noch geschwind im Betrieb angerufen und lustigerweise hat die Susanne, weil die ist ja damals noch in die Schule gegangen, also Gymnasium, oder hat gerade Matura gemacht in der Zeit, hat aber am Wochenende ausgeholfen zu Hause und hat den Telefon heraufgehoben. Und dann habe ich zu Susanne gesagt, hey, schön, dass ich die höre, wie geht's? Dann hat sie gesagt, ja, alles in Ordnung. Sie hat auch gehört, was ich für einen Wettbewerb gewonnen habe und hat mir gratuliert. Dann sage ich, ja, danke. Ich hätte aber gerne deine Mama gesprochen, weil ich mich für den Brief bedanken möchte. Dann hat die Susanne gesagt, dass du wegen mir nicht anrufst, habe ich mir ja eh gedacht. Dann habe ich gesagt, gib mir mal eine Handynummer, dann rufe ich die einmal an. Und dann hat sie mir eine Handynummer gegeben und am Nachmittag habe ich dann schon die erste SMS geschickt. Und ja, dann hat sich das entwickelt.
So hat das dann alles begonnen.
Angefangen. Ja. 2 Monate nur SMS schreiben, dann irgendwann einmal telefonieren und dann treffen auf neutralem Boden. Also ganz romantisch.
Ja. Und dann, wann und wie bist du dann ins Landhaus Bacher als Koch gekommen? Wie
war das? Ja, ich war dann 3 Jahre im Barreis als Sous-Chef und ich wollte noch eine weitere Station machen. Ich habe mich in Frankreich bei einigen Betrieben beworben, unter anderem bei Alain Passard in Paris. Ja. Habe eine Einladung bekommen, auch zu L'Audicasse, wobei das war dann ziemlich schnell wieder vorbei, weil da hätte ich das Vorstellungsgespräch also perfekt auf Französisch machen müssen. Dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich nicht. Ich bin nebenbei schon auf die Abendschule gegangen und habe schon Französisch gelernt. Das bisschen Schulfranzösisch, das hat nicht gezählt. Und ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, eben bei Marc Verrat anzufangen.
Und Savoyen in den Bergen.
Ja, genau. Ja. Da der Mann mit Hut.
Genau.
Und habe dann aber eine fixe Zusage von Alain Passard gehabt. Und habe mich wirklich drauf gefreut und habe gesagt, okay, ich entscheide mich und ich möchte das unbedingt machen. Habe dann aber noch ein bisschen reflektiert, weil diese Planung war ja zuerst noch ohne Partnerin, da war ich ja noch Single und dann habe ich gesagt, okay, der nächste Schritt muss ins Ausland nochmal sein, also vielleicht wirklich nach Frankreich, dass man das nur einmal gemacht hat. Und dann ist mir natürlich meine Susanne, meine jetzige Frau, dazwischen gekommen und ich war 27 und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, ich werde vielleicht doch lieber den Schritt in die Wahau machen, weil eine Beziehung, und das war die Beziehung zu meiner Freundin, die aus dem Allgäu war, ist eher aufgrund dessen in die Brüche gegangen, weil ich eben mich so auf die Karriere konzentriert habe und eben von dort ins Baris gegangen bin. Und in Wahrheit war es so, das Landhaus-Bacher war ja wirklich ein toller Betrieb und ich habe gesagt, eigentlich verschlechtere ich mich ja nicht. Mhm. Und wenn es nicht klappt mit der Susanne, dann kann ich immer noch nach Frankreich gehen und irgendwas machen. Und ja, dann habe ich mich für die Wachau entschieden und nicht für Paris.
Ja, und hast dich dort dann mehr und mehr behauptet, etabliert, bis du dann Küchenchef geworden bist, wobei dir schon wichtig war, da zu zeigen, ich bin nicht Küchenchef geworden, nur weil ich jetzt da der Mann oder der Freund von der Tochter des Hauses bin.
Ja, das war mir immer auch sehr wichtig. Gut, ich habe natürlich schon gewusst, was ich kann, dass ich eine tolle Ausbildung gemacht habe und habe auch irgendwie so eine Idee gehabt von dem, was ich auch in Zukunft machen will und wie ich mich weiterentwickeln kann. Und habe natürlich aber auch die besten Voraussetzungen hier im Landhaus Bacher gehabt. Am Anfang, wie gesagt, als Freund der Tochter, habe aber auch von meiner Schwiegermutter immer die Chance gekriegt, mein Ding zu machen. Es hat aber natürlich auch immer ein bisschen zum Landhaus Bacher passen müssen. Ja. Und deswegen war das dann für mich auch trotzdem noch einmal wichtig, dann noch einmal einen großen Kochwettbewerb zu machen, wo ich mich dann vielleicht noch einmal ein bisschen etablieren konnte, und um zu zeigen, dass mir das Thema Kochen schon ganz ernst ist, und ich habe dann beim Bocuse d'Or eben mitgemacht. Und das war 2005 mit dem Rudi Obauer zusammen, der damals Präsident war, haben wir das Ding halt in Angriff genommen und wir haben es auch sehr ernst genommen, ich vor allen Dingen, weil ich habe mich darauf 10 Monate vorbereitet und bin 3-mal im Monat nach Dahlgau gefahren. Damals war Quimic noch ein großer Sponsor, die haben so ein kleines Studio gehabt. Und da bin ich wirklich 3-mal im Monat hingefahren. Und ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, damals zur Freundin, zur Susanne, verlobt waren wir auch noch nicht. Ich die nächsten paar Monate, da möchte ich mich sehr auf diesen Wettbewerb konzentrieren. Ja. Und ich habe wirklich alles, was möglich war, da rein investiert, an Zeit, an Gedanken, an einfach an Ehrgeiz und an Leidenschaft. Mhm. Und das ist dann Gott sei Dank ein sehr gutes Resultat geworden.
Du hast das, ich glaube, das Österreich-Finale gewonnen gehabt, richtig?
Ja, genau, das war auf der Salzburger Messe. Ja. Da hat es eine eigene Ausscheidung gegeben. Ja. Und das gewonnen und dann eben die Qualifikation dafür für den großen Wettbewerb nach Lyon.
Ja.
Und dann hat eigentlich die harte Arbeit angefangen.
Ja. Und dort dann den sensationellen, glaube ich, 6. Platz.
Sechster Platz, genau. Es hat davor ein paar sehr gute Platzierungen für Österreicher gegeben. Ich glaube, der Hans-Peter Fink hat den Wettbewerb davor gemacht. Ich glaube, er ist 10. geworden oder so um den Dreh.
Ja.
Und ich habe auch alle besucht, die davor bei diesem Wettbewerb mitgemacht haben, also die unmittelbar davor, das war eben die Winkler-Brüder, die damals im Schindelhaus in Söll waren, die habe ich besucht und habe mir von ihnen die Meinung geholt und das Know-how von ihnen, was für sie wichtig war. Dann habe ich mich mit Hans-Peter Fink getroffen, er hat mir seine Erfahrungen mitgeteilt und mit dem habe ich mich halt dann noch besser darauf vorbereiten können.
Ja, also das war schon eine kleine, um nicht zu sagen große Sensation für die österreichische Spitzengastronomie. Und war das für dich dann auch so ein bisschen eine Art Befreiungsschlag, weil du damit schon auch gezeigt hast, hey, schaut's mal, also ich bin da Küchenchef, weil ich wirklich was kann und nicht wegen irgendeinem familiären Postenschacher.
Du, vielleicht hab ich mir das auch selber nur eingebildet, dass ich das machen muss, aber ich weiß ja nicht, wie die Wahrnehmung von den Leuten von außen war. Ich wollte es halt einfach mir beweisen und mir auch zeigen und dann den Leuten auch präsentieren und sagen, schaut, ich habe auch wirklich das geschafft. Und das ist natürlich immer, wenn du in so einen Betrieb kommst wie das Landhaus Bacher, man hat die besten Voraussetzungen zu arbeiten, das haben wir nicht. Gibt es ja nicht in allen Betrieben auch die Chance für junge Küchenchefs gleich auf so einem Niveau zu arbeiten und mit diesen tollen Voraussetzungen und wo alles einfach rundherum passt und schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon auf höchstem Niveau war. viele junge Köche, die wollen dahin und müssen einfach viel Zeit investieren und wachsen halt mit dem. Wenn du natürlich irgendwo in so einen Betrieb kommst und oben schon einsteigst, da wird es halt dann auch, die andere Seite ist halt, es wird auch spannend, ob man es dann auch halten kann. Das ist dann wieder die andere Sache.
Aber es könnte ja auch sein, oder ich nehme an, dass das ja auch im Interesse des Hauses war, weil da war ja auch die Liesel Wagner-Bacher damals natürlich schon auch ein Schatten, aus dem man treten musste. Und ich glaube, die ist das dann auch durch den Gewinn dieses Wettbewerbs sehr gut gelungen. Also es war so, ich möchte jetzt nicht sagen Clear Cut, das nicht, aber das ist schon ein Statement, so okay, schaut euch mal diese Bocuse d'Or Maschine an, der übernimmt jetzt langsam. Das sind ja doch auch gute Voraussetzungen, wenn da so ein großer Name als Vorgänger da war.
Ja, natürlich. Also zum einen es gibt ein paar Punkte, die da für mich und für uns eigentlich immer ganz wichtig waren. Also der Bocuse d'Or war für mich ein wichtiges Zeichen, damals so zu setzen, einfach zu zeigen, wie du es auch vorher gesagt hast, okay, der kann auch was anderes, wie nur irgendwo in einer Küche zu stehen. Der kann auch Verantwortung übernehmen. Der kann auch mit Ehrgeiz was erreichen. Das war für mich eigentlich einmal so ein Statement, egal in welche Richtung das dann auch dann gegangen wäre. Habe aber, und das muss ich auch dazu sagen, von meinen Schwiegereltern immer zu 100% die Unterstützung gehabt. Also das war nie, dass es irgendwie schwierig war, da mal, wenn ich irgendwas gebraucht habe, zum einen auch für diesen Wettbewerb. Ich habe alles bekommen, was ich gebraucht habe. Ich habe die Silberplatten wurden organisiert, die haben sehr viel Geld gekostet damals. Das hat mein Schwiegervater auf die Beine gestellt, dass es da Platten gibt und so weiter und so fort. Mir war aber auch immer wichtig, und das ist vielleicht auch meiner Erziehung vielleicht auch ein bisschen geschuldet, weil ich habe eine Mutter gehabt, die aus sehr bescheidenen Verhältnissen gekommen ist und die für mich sowieso immer das Wichtigste war, die mich auch immer unterstützt hat, meine ganze Karriere lang, mental wie mit allem, was halt ihr möglich war. Und sie hat mich halt auch so erzogen, dass man als junger Mensch ab und zu vielleicht auch einmal wissen muss, wo sein Platz ab und zu ist. Ja. Dass man den Respekt haben muss, ich möchte jetzt gar nicht sagen vor älteren Leuten, aber einfach, dass ein gewisser Respekt einfach da ist. Und so habe ich das auch immer gesehen. Also ich habe immer gewusst, dass ich hier eine große Chance habe, aber ich habe nie gefordert, dass ich jetzt dann sofort alles umkrempeln will oder alles anders machen will. Und ich habe auch, und das muss ich schon auch sagen, sehr viele Jahre parallel mit meiner Schwiegermutter gearbeitet und wir haben sehr erfolgreich und sehr gut zusammengearbeitet. Und wenn man da nicht irgendwo auch als junger Mensch, wie soll ich sagen, auch ein bisschen seine Grenzen kennt, wie weit man gehen soll und darf, weil man arbeitet ja sehr viele Stunden zusammen und in Wahrheit geht es um Familie und dass man einfach zusammen gut auskommt. Die Ehe, wenn man dann verheiratet war, sollte ja auch nicht unter dem leiden, nur weil jetzt der Junge glaubt, er ist jetzt der Größte schon und er muss schon alles allein machen. Also wir haben einen sehr homogenen Übergang gehabt. Meine Schwiegermutter hat mir immer den Platz an der Seite gelassen, hat mich auch immer mitpräsentiert und mitgenommen und und den Schritt auf die Seite gemacht und irgendwann halt den Schritt dann zurück.
Ja. Und bist ja dann 2009 Gourmet-Koch des Jahres geworden.
Ja.
Sicher auch ein Meilenstein.
Ja, das sind immer diese kleinen, oder was heißt diese kleinen, diese kleinen Gedanken, die man so ein bisschen hat, ja. Hm. Und die großen Wünsche und die großen Ziele, diese Auszeichnung, Koch des Jahres, und wenn man dann schaut, wer das schon alles war und irgendwie möchte man das auch einmal sein, und also das war für mich damals, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch immer an den Tag zurück, wo Familie Hohenlohe dann hier waren und mir eben gesagt haben, dass ich ihr Koch des Jahres für dieses Jahr bin. Das war im Mai 2009, sind es dann zum Essen da gewesen und haben gesagt, sie wollen mich noch kurz sprechen, nach dem Essen, und ja, ich bin ihr Koch des Jahres. Und es ist arg geworden, bis in September dürfte es keinen sagen.
Ach, so lang.
Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Weißt du, die ganze Vorbereitung und dann hat man einen Termin finden müssen, damit man natürlich dann ein großes Fest macht. Und aber das waren schon harte Monate dann, von Mai bis September. Das, und du darfst niemandem sagen.
Ja, ja. Ja, also auch das war dann, glaube ich,
Also ich glaube, jeder Koch, der ein bisschen Ambitionen hat, ich glaube, das ist sicher das größte Ziel. Unabhängig davon, dass man auch irgendwann einmal dann 5 Hauben irgendwann vielleicht erkochen will.
Ja.
Aber auch diese Auszeichnung, aber Koch des Jahres ist halt schon ein sehr elitärer und schöner Kreis, dass man diese Auszeichnung haben darf.
Ja, absolut. Apropos Kreis, ich möchte das jetzt auch noch kurz ansprechen, du hast das vorhin kurz erwähnt, Österreich. Auch da vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu Deutschland, sehr viele Betriebe, auch erstaunlich viele Betriebe in der Spitzengastronomie, sind Familienbetriebe und sind daher in den letzten Jahren vermehrt in der Vereinigung hervorgetreten, der Schön Restaurateur, die ein unheimlich wichtiges Netzwerk geworden ist für euch Familienbetriebe und auch für euch Aushängeschilder der Familienbetriebe. Kannst du das ein bisschen skizzieren, was dir das persönlich auch bringt, dort dabei zu sein und wo du auch da für dich und für die Branche an sich da ein bisschen den Mehrwert siehst?
Ja, also ich bin ja Mitglied seit 2007 bei den Schönen Restaurateurs. Die Vereinigung wurde 2004 ja gegründet von Simon Daxacher, Josef Floh, Mike Johann, damals noch im Blumentritt, und der Otto Koch mit dem Bojan Brübre aus Tirol. Die haben diese Vereinigung gegründet und haben dann so nach und nach, sind ein paar mehr Mitglieder dazugekommen. In den ersten Jahren, das war wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, weil die Vereinigung noch sehr klein war, ist es ein bisschen, ich möchte jetzt sagen, dahingedümpelt, aber es war halt sehr schwierig, da diese Aufmerksamkeit natürlich auf diese Gruppe zu lenken, weil einfach wenig Betriebe dabei waren. Es war vielleicht auch die Gastronomie gerade noch nicht so reif in Österreich für so eine Vereinigung. Und wir haben dann, also wie gesagt, 2007 bin ich dazugekommen, 2008 ist dann Andreas Döllerer dazugekommen und damals war der Thorsten Probers dann Nachfolgepräsident vom Simon. Und der Thorsten hatte zu diesem Zeitpunkt ein bisschen gesundheitliche Probleme und hat seinen Posten des Präsidenten eben zur Verfügung gestellt. Und weil er gerade zu dem Zeitpunkt halt es nicht so gut geschafft hat. Er war dann auch sehr weit im Westen, logischerweise in der Krickelerstube. Da tut man sich natürlich auch ein bisschen schwer, gewisse Termine natürlich auch so wahrzunehmen, weil natürlich sehr viel im Osten rund um Wien herum stattfindet und so weiter. Und dann haben der Andreas Döllerer und ich haben dann gesagt, okay, warum machen wir es nicht zu zweit? Versuchen wir das erst mit Doppelpräsidentschaft. Wir können uns das ein bisschen aufteilen. Jeder hat zwar viel zu tun, aber jeder übernimmt gewisse Aufgaben und wir wollen das nur mal versuchen, diese Vereinigung nur mal ein bisschen anzukurbeln. Und wir haben jetzt zusammen, waren wir 10 Jahre lang in der Doppelfunktion als Präsident eben im Amt. Und haben es geschafft, in diesen Jahren die Vereinigung wirklich sehr groß zu machen, also sprich mit qualitativ wirklich tollen Betrieben, die da dazugekommen sind. Mittlerweile haben wir fast 40 Betriebe, die dabei sind. Haben auch jetzt vor 2 Tagen einen schönen Restaurateur-Service-Tag gehabt. Das, was uns auch unglaublich stolz macht, zu sehen, mit welcher Leidenschaft, dass da die Mitglieder dabei sind. Also die ganzen neuen, jungen Betriebe, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ganz am Anfang, da haben wir alle Mitarbeiter, also ehemaligen Mitarbeiter angerufen, die irgendwo selbstständig oder daheim im Betrieb schon übernommen gehabt haben, ob sie nicht eventuell Lust hätten, da mitzumachen, weil wir versuchen, diese Vereinigung ein bisschen größer zu machen. Viele haben dann gesagt, na, was bringt mir das? Erstens im Jahr müssen wir einen Mitgliedsbeitrag zahlen, der nicht ganz so niedrig war mit damals, ich weiß nicht, 1.500 €. Und es war noch nicht viel Vorzeigbares da, um wirklich zu rechtfertigen, warum man bei dieser Gruppe dabei sein soll. Und wir haben das halt trotzdem geschafft, dann den einen oder anderen zu überreden und sagen, du probier mal, wenn wir mehr werden, kriegen wir auch mehr Aufmerksamkeit von außen. Und das hat sich in den letzten Jahren einfach wirklich zu einer so unglaublich starken und tollen Vereinigung gemacht, mit natürlich auch sehr vielen Leitbetrieben. Mhm. Wir haben ja mal in den letzten Jahren waren einmal dann 4 Köche des Jahres innerhalb von 5 Jahren, ja, Mitglied der Schönen Restaurateurs. Ja. Eben, also von mit jungen, tollen Betrieben, und so geht das jetzt auch weiter. Also wir haben so viele Interessenten, die da unbedingt dabei sein möchten. Das Netzwerk ist großartig, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo es...
Ich wollte gerade sagen, ja, also gerade in solchen Zeiten, Corona und so, so ein Netzwerk, ja, viel wert.
Ist viel wert, und auch der Austausch in unsere WhatsApp-Gruppen oder auch wenn man sich dann trifft, es gibt das Sommerfest, es gibt JRE-Chefs im Schnee, im Winter, in Oberdauern, es gibt einen Servicetag, der speziell für Service gemacht ist, wo die Lehrlinge und die ganzen Service-Mitarbeiter auch einmal einen Tag gefeiert werden mit tollen Vorträgen. Mhm. Das haben wir jetzt beim Bernhard Ott gehabt. Wir haben große Meetings, wir haben 2013, es ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber auch uns international absolut etabliert, weil wir den Europakongress beispiellos und unglaublich toll in Salzburg auf die Beine stellen konnten, mit tolle Locations und auch mit unserer Leidenschaft der österreichischen Gastronomie. Wir waren die ersten JRE, die das Gala-Dinner selber gekocht haben, und als Wertschätzung für unsere internationalen europäischen Kollegen. Mhm. Und ja, die Vereinigung, also wir sind so unglaublich stolz drauf, dass das so gut funktioniert. Und der Richie Rauch, der jetzt an der neue Präsident ist und das weitermacht, auch mit natürlich große Herausforderungen hat, so eine große Vereinigung zu führen mit 40 Betrieben. Mhm. Aber ja, es ist echt nur schön zu sehen, was daraus geworden ist.
Ja, ist auch... Als jemand, der die Branche beobachtet, auch wirklich aufgefallen, dass das in den letzten 2-3 Jahren wirklich vermehrt an Sichtbarkeit gewonnen hat. Drum hat mich diese Frage auch interessiert. Meine letzte Frage, lieber Thomas, ja? Wie sieht die Zukunft aus? Hast du gewisse Zukunftsprojekte gerade im Laufen, irgendwie vielleicht noch Wünsche, Träume? Viel, viel mehr kann man sich wahrscheinlich ohnehin nicht wünschen, aber der Mensch ist bekanntlich eine Spezies, die immer mehr will. Wie schaut es da bei dir aus?
Ja, also mehr wollen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade nach 2 Jahren Corona eher eine Zeit, wo wir alle sehr glücklich sind, dass wir, und dass wir hoffen auch, dass es so bleibt, dass wir wieder arbeiten können und dürfen, und dass es jetzt so weitergeht, wie es ausschaut, dass rundherum sehr vieles passiert, was auch sehr viele Sorgen bereitet, ist natürlich auch ein großes Thema. Also dieser Krieg in der Ukraine, das ist auch etwas, was uns alle schon sehr beschäftigt. Einfach dann zu sehen, dass man, wenn man was Tolles hat, auch durch diese Zeit jetzt gebracht hat, dass wir eigentlich schon sehr stolz drauf sind.
Ja.
Ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass die ganze Branche, die ganze Gastronomie einfach die Chance hat, so weiterzumachen, wie wir es alle mit Leidenschaft gerne machen. Also wir sind eh alle so beeinträchtigt mit diesen Mitarbeiterproblemen. Da, wenn man da Gespräche mit anderen Kollegen führt, das ist schon, die sind teilweise wirklich verzweifelt, weil sie teilweise gar nicht wissen, wie sie die Betriebe erfolgreich aufsperren sollen. Das Geschäft wäre da, aber du hast die Mitarbeiter nicht. Das ist schon etwas, was sehr, ja, auch ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich glaube, dass da noch nicht alles erledigt ist. Ich glaube, dass es, bevor es besser wird, dass es nochmal ein bisschen schlechter wird. Aber gerade das ist jetzt dann auch, jetzt müssen wir wieder vorangehen und sagen, wir wollen zeigen, wie schön unser Beruf ist. Ja. Auch bei der Rolling Pin Convention wollen wir das auch wieder auf der Bühne machen. Wir sind ja auch dort wieder vor Ort und wollen wieder zeigen, wie leidenschaftlich wir unseren Kochberuf leben und wie kreativ das ist und wie viel Freude das bereiten kann. Und es geht nicht immer wirklich auch nur um die Küche, und das ist vielleicht auch etwas so, dass das Service genauso diesen Stellenwert endlich erfährt den die Köche ja schon länger haben, weil in der Küche, da gibt's ja, ist jeder gleich mal ein Superstar, wenn er tolles Instagram-Profil hat und tolle Teller anrichtet, und da hat man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, was herzuzeigen. Mhm. Auf der anderen Seite geht's aber nicht ohne unser Service, und wenn wir da keine Leute mehr haben, die im Service das auch professionell mit einer tollen Ausbildung machen, Käse toll präsentieren, unsere ganzen Produzenten auch da gut erklären können, den Wein, das ist ein tolles Thema, und auch da vielleicht die jungen Leute noch mehr vor den Vorhang zu holen und zu zeigen, hey, auch Service ist ein schöner Beruf, und wir bedienen unsere Gäste zwar, aber wir wollen ihnen einfach nur schöne Stunden bereiten, und auch das ist was Schönes. Und wenn ihr an unsere Johanna denkt, die seit 40 Jahren im Betrieb ist, die ja sowieso ja ein Monument in der Gastronomie ist, weil 40 Jahre, da gibt es nicht mehr sehr viele, die so lange so einen Job machen, und ja.
Ja, lieber Thomas, ich finde, das sind doch schöne Abschlussworte, deine Lobeshymne auf die Branche und vor allem ihre Mitarbeiter. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Thomas Dorfer, lieber Lukas, für die Zeit, die du dir genommen hast. Auch ich glaube, jeder und jede versteht jetzt nach dieser guten Stunde Podcast mit dir, warum so viele Leute, so viele junge Leute auch vor allem die Mainstage stürmen, wenn du auf der Rolling Pin Convention aufkochst. Ich bin froh, dass endlich diese Frage für mich beantwortet worden ist. Und wir sehen uns hoffentlich dann ganz, ganz bald. Und in der Zwischenzeit wünschen wir dir alles Liebe und Gute, und bis bald in dem Sinne.
Danke dafür. Danke für diese Gelegenheit und diese Chance, hier ein paar Worte zu sagen, und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Alles Gute euch.
Alles Gute.
Danke sehr.
Baba in die Wache auf.
Ciao.